Ja, dann einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer inzwischen vierten Veranstaltung, zu unserem Landtagswahl 2013. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich heute Schanze Kieseltepp. Ja, und vorab möchte ich noch kurz was sagen, da gab es gestern so ein bisschen Irritation. Wir schneiden das Ganze immer mit und dann kann man das morgen auch noch im Internet nachhören. Wir machen das immer so, dass wir etwa eine Dreiviertelstunde Fragen stellen und danach gibt es also für alle, die hier sind, noch die Gelegenheit nachzufragen. Und da läuft man natürlich dann auch mit dem Mikrofon rum, damit man das auch entsprechend schön aufnehmen kann. Und das ist ja dann morgen dann auch im Netz steht. Gut, dann starten wir mal. Gucken, kursiv ist immer Manu, ich bin immer. Ja, das heißt, Manu fängt heute an.
Nein, was Neues zur Abwechslung.
Ja.
Wunderbar. Ah, ja.
Wir lassen die Tür auf, wir gucken, ob wir draußen das
gut. Alles jetzt geregelt? Wunderbar.
Gut. Das müsste ich mit den Lärm machen, das ist besser.
Ja, besser für die Stimme. Meine erste Frage, würden Sie sich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich heiße Jan Serkisel-Zepe. Ich bin 1975 im Wrangelkiez an der Falkensteinstraße geboren und aufgewachsen. Ich bin eine waschechte Kreuzbergerin sozusagen. Ich bin in die Kurt-Schumacher Grundschule gegangen, auch in Kreuzberg, und habe auch mein Abitur in Kreuzberg gemacht, am Hermann-Hesse-Gymnasium. Ich habe in Berlin an der TU Volkswirtschaftslehre studiert und kandidiere für den Deutschen Bundestag.
Frage dazu. Der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hat sinngemäß vor einigen Jahren mal gesagt, dass es unter uns unter anderem deshalb immer schlechter ginge, weil jeder Betriebswirtschaft studiert. Sie haben nun Volkswirtschaft studiert. Sind Sie eine Exotin? Und warum gerade Volkswirtschaft?
Ja, also Betriebswirte und Volkswirte, das ist auch so eine lange Fehde zwischen den beiden Fächern. Das stimmt schon. Also ich bin glücklich darüber, VWLerin zu sein. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Also ich bin ja in den 80er Jahren in Kreuzberg sozialisiert worden und damals in den Auseinandersetzungen ging es eben um Teilhabe, Gerechtigkeit, um die Verteilung zwischen Arm und Reich. Und dann stellt man sich natürlich auch Fragen über die Wirtschaftspolitik und dadurch bin ich zur Volkswirtschaftslehre gekommen. Ja. Also es geht um große Dinge in der Volkswirtschaftslehre, makroökonomische Dinge. Wie ist die Verteilung zwischen Arbeit und Kapital? Wie findet man einen Weg, der eine gewisse soziale Balance erreicht? Und ich bin auch glücklich darüber, nicht dem Mainstream in der Volkswirtschaftslehre anzugehören. Da hatte ich auch bei meinen Professoren Glück und kann mit voller Überzeugung auch die Politik, die ich fordere, ökonomisch auch untermauern. Und das ist auch gut so.
Ja, Sie pendeln jeden Tag von, außer jetzt im Wahlkampf, von Berlin nach Wolfsburg, weil Sie beim VW-Konzern arbeiten. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass der ICE in Wolfsburg nicht gehalten hat?
Ja, Wolfsburg ist halt eine Stadt, die leicht übersehen wird. es ist mir noch nicht passiert, aber ich habe davon gehört. Und ich bin jetzt noch im Urlaub, also ich habe meinen Urlaubsanspruch genommen, den Jahresanspruch, und bin ab Montag freigestellt bis zu den Wahlen. Das heißt, ich muss derzeit nicht pendeln. Das ist auch zurzeit ganz gut so, weil aufgrund der Hochwasserschäden seit Mitte Juni etwa die Strecke nicht so einfach zu befahren ist. Also es dauerte anfangs 3,5 Stunden. Mittlerweile ist man auf 2,5 Stunden runtergegangen, aber die normale Strecke dauert eine Stunde in der Hauptbahnhof. Ja.
Also es hatte ja schon einen tieferen Sinn, diese Frage. Es geht natürlich jetzt logischerweise nein, nicht um die Bahn, sondern eigentlich eher um eine Personalie, nämlich es geht Naja, es ist ja so, dass vieles, was da jetzt mit dem Mann passiert, ob das jetzt in, was jetzt in Mainz im Moment gerade passiert, oder auch das, was wir in Berlin jetzt die letzten Jahre mit der S-Bahn erlebt haben, das geht ja wohl nun auf das Spardiktat von Hartmut Medern zurück. Und genau dieser Hartmut Medern soll jetzt den Flughafen zu Ende bauen. Ist das eine gute Idee?
Ja, also er hat sich da ja hohe Ziele gesetzt. Man hört auch weniger vom Flughafen in den letzten Wochen, Monaten. Ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Ja, aber dieses Spardiktat, das sieht man ja eigentlich nicht nur bei der Bahn. Also mit Privatisierungen wird natürlich weniger investiert. Das beobachtet man auch in vielen anderen Bereichen. Und ich halte es für schwierig, dass im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge dieser Privatisierungswahn befolgt worden ist, weil eben doch nicht privat vor Staat geht. Es funktioniert eben doch nicht besser. Und deshalb sehen wir ja auch die Rekommunalisierungstendenzen, auch in Berlin.
Also ich frage jetzt speziell nach Hartmut Medern, weil er war unter der Regierung Schröder.
Ich bin Politikerin, ich bin ausgewichen.
Er war der Regierung Schröder und er war und die S-Bahn war hier in der Zeit, oder seit Overath an der Macht ist, da war eben auch der Bahnchef. Also ja. Da muss doch die SPD nun irgendwann mal jetzt wirklich auch umsteuern.
Ja, sind wir auch. Wir haben ja auch damals innerhalb der SPD gegen die Privatisierung der Bahn gekämpft und haben ja auch einen Parteitagsbeschluss damals erreicht. Also es war ein harter Kampf, der auch gezeigt hat, also die Diskussion haben ja damals auch gezeigt, dass diese Renditeorientierung ja so massiv ist, dass eben nicht investiert wird, nicht in Schiene investiert wird, nicht in die S-Bahn investiert wird, die ja auch eine Bahntochter ist. Und wozu das geführt hat, bei der S-Bahn erleben wir ja seit 3 Jahren immer wieder. Ja. Und das ist
Soll denn die S-Bahn bei der Deutschen Bahn bleiben oder soll sie sich
also diese kümmern? Auf Berliner Ebene kämpfen wir da auch und wir sind eigentlich dafür, dass das Land Berlin die Ausschreibung, also keine Teilprivatisierung zulässt.
Wenn Sie nun in den Bundestag kommen sollten, dann wäre das ja möglicherweise vielleicht zwei widerstreitende Dinge. Auf der einen Seite müsste das Land die S-Bahn mehr oder minder privatisieren, auf der anderen Seite der Bund.
Ja, es ist wieder eine Kostenfrage. Es ist alles immer eine Kostenfrage. Also ich bin für keine Privatisierung, weil ich der Überzeugung bin, es bringt nicht mehr für die Menschen. Es ist auch nicht kostengünstiger oder effizienter, es hat das ja gezeigt. Aber die Schuldenbremse, deren Gegnerin ich auch bin, muss ich sagen, ja, führt natürlich dazu, dass den Ländern auch die Hände gebunden sind, weil ab 2016 eine Neuverschuldung von null erreicht werden muss. Und das halte ich für einen fatalen Fehler, die leider unter Schwarz-Grün gemacht worden sind. Ja. Ja.
Gut. Ja, anderes Thema. Im Inforadio, der Info hat heute berichtet, dass sich immer mehr Erstwähler von den Sozialdemokraten abwenden hin zu den Grünen.
Mit türkischen Wurzeln.
Mit türkischen Wurzeln. Stimmt. Mit türkischen Wurzeln. Immer mehr abwenden und rüberwandern zu den Grünen oder zur CDU. Was hat Ihre Partei in den letzten Jahren falsch gemacht?
Also das erlebe ich auch in meinem Umfeld, ich höre das immer wieder, die Leute sind unentschlossen, also die Menschen mit Migrationshintergrund in meinem Wahlkreis sind ja eigentlich SPD-Wähler immer gewesen. Mhm. Ja. Aber in den letzten Jahren hat sich das geändert, das hängt natürlich mit Sarrazin zusammen, das höre ich auch immer wieder, also ihr habt Sarrazin noch in der Partei behalten, euch wählen wir nicht. Also diese rassistischen Äußerungen, die Sarrazin gemacht hat, die sind leider geblieben. Und ich versuche halt immer wieder zu sagen, weil auch in der Gesellschaft oder in der Presse auch positive Beispiele nicht genannt werden, und ich sehe mich als positives Beispiel, die eben den Aufstieg durch Bildung geschafft hat und so weiter, versuche ich halt den Leuten klarzumachen, guck mal, ich habe mich politisch engagiert, für mich waren die sozialdemokratischen Werte entscheidend, ich möchte dafür kämpfen, auch in der Partei, und meine konnte auch die Basis von mir überzeugen. Ich wurde aufgestellt, bin auf der Landesliste auf Platz 5. Und nur so können wir auch in der Partei Verbesserungen auch für uns erreichen, auch mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Das ist auch nochmal eine andere Frage. Ja. Das haben wir uns ja jetzt auch auf die Fahnen geschrieben. Aber durch diese Argumentation schaffe ich es dann doch, diese Wählerklientel auch nochmal zurückzugewinnen.
Sie sprachen jetzt gerade Thea Sarrazin an. Es gibt ja noch einen anderen Namen, der in dieser Diskussion auch immer genannt wird. Das ist der Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski. Sehen Sie da substanzielle Unterschiede zwischen den beiden oder gehören die einfach in einen Topf?
Es gibt schon Unterschiede zwischen den beiden. Also Buschkowski spricht Dinge, also beide sprechen Dinge aus, die vielleicht auch viele denken, aber weil man immer auch hört, ja, das stimmt doch, was er sagt, es ist doch so und so weiter. Ja, aber diese pauschale Beurteilung von Menschen mit Migrationshintergrund ist falsch. Allerdings finde ich Sarrazin aufgrund seiner Äußerung rassistisch. Die habe ich jetzt bei Buschkowski nicht so erlebt. Ja.
Ja, springen wir über diese Hütte am Kotti. Kotti und Co., da sind Sie ja, auch sehr engagiert. Und aus diesem Protestcamp ist ja inzwischen ja fast so etwas wie ein Mahnmal geworden gegen die Gentrifizierung. Sie sind ja nicht nur daran beteiligt, sondern wie ich gehört habe, auch so ein bisschen betroffen über Bekannte und Verwandte.
Ja.
Wie weit?
Also ich bin seit dem Anfang, seit den Anfängen dabei, seit Mai letzten Jahres, weil Bekannte, die von sozialer Verdrängung bedroht sind oder es erlebt haben, dort auch Gründungsmitglieder, sage ich mal, sind. Und ich erwähne auch immer wieder meine Tante Hatice, die da aktiv, wirklich sehr aktiv ist, die da gute Arbeit leisten, nicht aufgeben und gegen steigende Mieten kämpfen. Und das halte ich für eine wichtige politische auch Kraft, weil ich denke, dass wir da auch schon auf Landesebene beim Senat viel erreicht haben. Nicht alles, da muss noch einiges geliefert werden. Aber ja, ich erlebe das in meinem Umfeld, dass Menschen von sozialer Verdrängung betroffen sind.
Jetzt sind Sie auch Mitglied dieser Genossenschaft am Mekong-Kiez?
Ja.
Ja? Sind solche Wohngenossenschaften vielleicht tatsächlich eine Antwort auf die Gentrifizierung oder können die das nicht leisten?
Ich denke, es ist eine Teilantwort. Also der Staat muss schon auch sozialen Wohnungsbau machen, aber ein anderer Weg können auch Genossenschaften sein. Ich hatte vor 2 Wochen eine genossenschaftliche Radtour gemacht, bei der wir 4 Genossenschaften besucht haben. Und es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Genossenschaften. Ja. Beim Möckernkiez, es war ursprünglich ein bisschen anders gedacht, aber es ist ja auch noch nicht alles abgeschlossen. Auf jeden Fall, also diese Partizipationsmöglichkeit durch die Anteilshabe und auch die Funktion einer Lohndämpfung durch Genossenschaft, existierende Genossenschaften ist schon da. Und deshalb glaube ich, dass Genossenschaften einen Beitrag dazu leisten können, das Mietniveau stabil zu halten. Also die eine Genossenschaft, bei der eine Kaltmiete von 3,50 Euro gezahlt wird, bei der anderen Genossenschaft war das maximal bei 5,80 Euro.
Also es gibt ja aber auch immer wieder Gentrifizierungsgegner, die sich auch ganz massiv gegen solche Genossenschaften.
Es gibt Unterschiede in den Genossenschaften. Die ich dort erlebt habe, die leisten gute Arbeit. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel ist ja bei Genossenschaften immer das Problem, dass die Menschen mit geringerem Einkommen einfach nicht das Geld haben, um sich diese Anteile zu kaufen. Mhm. Das ist ja das Problem. Und da kann auch Land, Bund eingreifen mit Instrumenten, zum Beispiel, dass man einkommensabhängige Zuschüsse für diesen Anteilskauf übernimmt und so weiter.
Ja, das billiger war, als Wohngeld beispielsweise.
Genau, ja, also dass der Staat sagt, okay, wenn du in eine Genossenschaft eintrittst, dann zahlen wir 50% deiner Anteile oder so. Also da gibt es auch Möglichkeiten, das zu steuern. Und das ist von Genossenschaft zu Genossenschaft unterschiedlich.
Ich möchte mal diese Gentrifizierungsdebatte mal so ein bisschen in die Zukunft projizieren. Wir haben da nämlich mal so eine überschlägige Rechnung gemacht. Jetzt am Gleisdreieck entsteht ja ein völlig neues Wohngebiet, ein eigener Kiez. Für am Ende zwischen 4.000 und 10.000 Menschen sollen dort irgendwann mal leben.
So ja, 400 Wohneinheiten. Ja.
Dann haben wir da diesen großen Riegel dann zwischen der Schwibusser und Columbiadamm. Dann wird ja irgendwann mal die, wenn es dann eine Randbebauung bleibt, auf dem Tempelhofer Feld kommen. Wir haben an der Grenze zu Schöneberg wird jetzt ganz viel passiert. Wir haben mal gezählt, was da so alles zusammenkommt und kamen dann so auf die Überlegung, dass das ja bis zu 150.000 Wohnplätze, also nicht Wohnungen, sondern Platz für bis zu 150.000 Menschen geben könnte. Wo sollen die denn herkommen?
Ja, also bisher wurde ja einiges verschlafen in der Wohnungspolitik. Man war sich in den Prognosen nicht sicher. Man hat mit diesem Zuzug nicht gerechnet und deshalb ist ja auch so die Privatisierung von städtischem Wohnungsbestand erfolgt, wie GSW-Wohnung und so weiter. Jetzt hat sich ergeben, dass der Zuzug doch höher ist als gedacht und auch viele ausländische Investoren plötzlich hier investieren als sicherer Hafen. Und jetzt ist plötzlich doch wieder Bedarf da und man möchte bauen. Es ist eben eine grundsätzliche Frage und Diskussion, die ich ja auch erlebe jetzt in meinen Wahlkreisbesuchen, die ich mache bei Vereinen, Initiativen und so weiter, zwischen Freiraum und Wohnraum. Also die Berliner möchten auch Freiraum in ihren Kiezen haben. Wir sind eigentlich eine sehr grüne Stadt mit den größten Grünflächen, wenn man jetzt so größere Metropolen betrachtet. Das verstehen wir auch, aber wir haben als SPD gesagt, wir wollen in der Innenstadt eine soziale Mischung erhalten. Also wir wollen keine Entwicklung hin zu Banlieues, wie es in Paris ist, dass Menschen, arme Menschen, Geringverdiener, die Anzahl der Geringverdiener steigt ja leider auch immer, dass die in die Randbezirke gedrängt werden. Nun ist es so, es wurde viel privatisiert und wir brauchen wieder sozialen Wohnungsbestand. Und das können wir eben dann nur dadurch erreichen, dass wir entweder Investoren eine bestimmte Quote abverhandeln, die zur Verfügung gestellt werden muss, wenn sie denn bauen. Oder wir sagen, wir bebauen Freiflächen, zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld, also eine Randbebauung, ja, und wo aber soziale Wohnungen entstehen. Ja. Und das ist halt eine Abwägungsfrage und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, indem wir sagen, ja, wir müssen auch bauen, aber für mich ist Bauen alleine reicht für mich nicht, weil zum Beispiel meine Tante Hatice, der nützt Neubau nichts. Ja, meine Tante Hatice möchte in ihrem Kiez bleiben, am Kotti, weil sie seit 40 Jahren ihre soziale Strukturen dort hat und in einer Welt, in der bürgerschaftliches Engagement immer gefordert wird, weil der Staat sich immer mehr zurückgezogen hat, ist die Nachbarschaftshilfe auch sehr groß dort. Also es gibt ja auch noch Ältere als meine Tante Hatice und die helfen sich auch untereinander. Und wenn dieses Netz auseinandergerissen wird, dann erlebt man eine Verwahrlosung von Menschen in den Außenrandbezirken. Deshalb reicht für mich persönlich Neubau nicht, was der Senat so fordert, sondern ich plädiere auch immer für den Rückkauf, gezielten Rückkauf von ehemaligen sozialen Wohnungsbeständen.
Also die Problematik, auf die ich raus wollte, ist ja die, wir hatten ja das Phänomen ja Anfang der 90er Jahre, vor der Wende waren die Mieten in Berlin sehr hoch. Dann kam die Wende, dann wurde gebaut wie verrückt. Die Mieten gingen erfreulicherweise ja wirklich runter. Und wir hatten plötzlich einen sehr, sehr hohen Wohnungsleerstand und viele sind ja auch da pleite gegangen. Habe ich jetzt kein Mitleid mit jemandem, der pleite geht, weil er sich verzockt. Aber es wird doch dann möglicherweise so sein, dass die Menschen hier verdrängt werden, neue Wohnungen dastehen und die stehen plötzlich leer und man hat im Prinzip eine völlig verwaiste Innenstadt.
Ja, dann werden die Mieten wieder billiger und dann sind die
Leute
wieder
hier. Und dann sind die Leute wieder von Mars.
Das wünsche ich mir, diese
das wäre
Entwicklung.
Ja schön,
so schnell so wie möglich wünsche ich mir diese Entwicklung. Ja, aber es ist halt, in Europa ist die Situation auch schwierig. Es gibt unsichere Staaten, ökonomisch unsichere. Und die reichen Leute wieder, die können ja ihr Geld auch transferieren und investieren hier eben auch in Betongold. Ja? Und da kann aber der Staat auch was machen, indem er zum Beispiel regulierend eingreift mit einer Mietpreisbremse, indem eine Änderung des Bundesrechts vorgenommen wird. Dann denken sich ja die Investoren, okay, wenn ich mir jetzt eine Wohnung kaufe, vermiete, dann ist die Rendite nicht so hoch, weil die Neuvermietungsmiete begrenzt wird auf 10%. Das lohnt sich dann vielleicht doch nicht, kriege ich keine Rendite von 25%, ist schlecht. So, ja. Die Kommunen, das ist geltende Rechtslage, können von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Also sie können sagen bei freien Flächen, wir kaufen vor und dann wird es sozial doch verwertet. Dann sind es keine Spekulanten, an denen es weiter veräußert wird und so weiter. Aber den Kommunen fehlt ja auch das Geld. Ja? Das fehlt ja klar. Ja. Und wenn wir eine gute finanzielle Ausstattung hätten, dann wäre vieles einfacher. Aber das Allerwichtigste ist natürlich jetzt auf Bundesebene diese Begrenzung der Neuvermietungsmieten durchzusetzen.
Kann Milieuschutz nehmen?
Milieuschutz haben wir ja in meinem Wahlkreis fast überall. Ja. Also da kann so Luxussanierungen sind schwieriger geworden. Milieuschutz ist natürlich auch ein anderes Instrument. Es gibt auch im Wirtschaftsgesetzbuch den Wucherparagraphen. Der müsste auch stärker, da muss eine Verordnung erlassen werden, damit der stärker greift. Also es gibt schon einige Sachen und München und Hamburg sind da auch ein bisschen weiter, was die Wohnungspolitik angeht.
Und wie ist es, wenn Wohnraum in Hotels, Hostels, Ferienwohnungen
umgewandelt wird? Ja, wir haben ja jetzt auch auf Berliner Ebene zum Glück ab Herbst die Zweckentfremdungsverordnung, die dann greift, wo es dann nicht mehr möglich ist, weil Leerstand ist massiv. Wir haben, glaube ich, in Kreuzberg 10.000, Friedrichshain-Kreuzberg, 10.000 leerstehende Wohnungen. Also, ja.
Ja. Das ist wirklich
das ist eine Menge, ja. Und andere finden keinen Wohnraum. Heute hat ich war bei Alex TV heute, so ein Talk aufgezeichnet. Da hat der Moderator gesagt, er war gestern bei einer Wohnungsbesichtigung am Kotti, also diese Neubauwohnungen, die ehemaligen GSW-Wohnungen. Und dann wurde gesagt, die Miete beträgt warm 930 Euro. Und das ist unglaublich, ja. Das waren wohl 3 Zimmer, aber die Wohnungen sind ja auch nicht so groß. Ich weiß jetzt nicht die genaue Quadratmeterzahl, aber es ist unvorstellbar. Also. Ja. Und das sind ja keine wirklich schönen Wohnungen.
So richtig nach Wohnraum sieht es da nicht aus.
Nee. Also Mieten ist wirklich ein drängendes Problem. Das erlebe ich auch immer wieder in den Begegnungen, die ich jetzt habe. Und da müssen wir ran, es geht so einfach nicht.
Bevor wir jetzt noch weiterkommen, so die Frage nicht
draufsteht, so viele Fragen.
Wir sind schon bald durch. Noch ein anderes sehr aktuelles, sehr drängendes Problem in Kreuzberg ist das Flüchtlingscamp.
Ja.
Wie löst man es auf?
Wieso wollen Sie es auflösen?
Also, das Problem auf. Das war's. Nein. Ich glaube,
Ich hätte die Frage wieder benennen sollen.
Ich habe heute so viele Nachrichten von Open-Case-Camps gehört. Nein, nein, das meine ich damit natürlich.
Oh, Mensch,
nein,
zum Glück.
Nein. Aber wie löst man das Problem? Also, ich meine, jetzt kommt irgendwann wieder der Winter und das ist sicher nicht sehr lustig, den Winter
also
im
Zelt zu verbringen. Die harten Winter in den letzten Jahren kennen wir ja. Das ist nicht sehr lustig.
Das
Spaß beiseite, aber also die Forderungen der Flüchtlinge sind natürlich berechtigt. Es ist zum einen die Abschaffung der Residenzpflicht, zum einen menschliche Wohnunterkunftsmöglichkeiten und die Möglichkeit, eine Arbeit aufzunehmen, sind berechtigte Forderungen, die ich auch teile. Das ist auch alles Bundesgesetz. Ja, und Schwarz-Gelb macht da leider nichts. Ich werde mich dafür einsetzen. Das mache ich auch auf Landesebene mit meinen Kollegen zusammen. Und,
aber wie kann es jetzt konkret aussehen? Wie gesagt, der Winter kommt immer näher.
Also man kann an den Forderungen mit der schwarz-gelben Regierung nichts durchsetzen. Das ist ganz einfach. Es ist Bundesrecht. Man kann höchstens bei den Sammelunterkünften Lösungen finden und diese Unterkünfte, da will kein Mensch leben. Ja, es sind Menschen, es ist fast wie eine Viehhaltung in diesen Unterkünften, wie viele Menschen in so engem Wohnraum leben müssen. Da ist der Senat auch dran, aber da muss noch mehr gemacht werden, das ist ganz klar.
Ein Punkt, den wir mit den anderen Kandidaten bisher auch noch diskutiert haben, war Görli.
Ja, Görli ist mein Kiez, ja. Da bin ich ja aufgewachsen. Ich kann mich noch an den Tunnel erinnern, den es damals gab, zu meiner Kindheit. Und der Tunnel war dunkel. Kennen Sie den Tunnel noch?
Mit den
Hahnröhren.
Ja. Weil es da entsprechend
gerochen
hat.
Ja, also nur ein Mensch kennt den Tunnel durch den Görli. Und ich. Ja, aber damals, ich bin durch den Tunnel gegangen, ohne Angst zu haben. Ja, es mag nach Hahn gerochen haben, aber ich hatte keine Angst, da durchzugehen, muss ich sagen. Ja, heute hat das eine ganz andere Entwicklung genommen. Das stimmt schon. Ich höre auch immer wieder, dass man Angst hat, da durchzugehen abends, dass man auch bedrängt wird. Ja. Also da müssen wir auch eine Lösung finden.
Also eine Lösung, so konnte sich der frühere Bürgermeister und seine Nachfolgerin jetzt, die Monika Herrmann, vorstellen, ist ein Coffeeshop.
Coffeeshop, ja. Monika Herrmann hat das vorgeschlagen.
Genau.
Guter Vorschlag.
Wären Sie auch dafür?
Ja.
Gut.
Sehr schön. Also darf man dann wieder nicht arbeiten?
Das diskutieren wir nachher, wenn wir mit unseren Fragen sind. Gut.
Dann kommen wir wieder raus aus dem Kiez und gehen in den Bezirk. Sie haben ja vorhin erwähnt, Platz 5 auf der Landesliste. Wie viele Zweitstimmen braucht die SPD berlinweit, dass sie in den Bundestag einziehen können? Oder sehen Sie, denken Sie, Hans-Christian Ströbel schlagen zu können?
Ja.
Ja. Was brauchst du dazu?
Um Hans-Christian Ströbel schlagen zu können, brauche ich 40.000 Stimmen. Dann hätte er hat ja zurzeit, also bei den letzten Wahlen, etwa 70.000 Stimmen gehabt. Mhm. Aber ich bin guter Dinge.
Also er war nah an der absoluten Mehrheit damals.
Ja, es war vor 4 Jahren.
Ja.
Also ich will ihn auch nicht angreifen oder so, mache ich nicht. Er hat gute Arbeit geleistet, aber irgendwann ist auch mal genug. Ja, und ich bin Kiezkind, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne meinen Kiez, ich kenne die aktuellen Probleme, die sozialen Probleme, meine Schwerpunkte sind andere. Ich mache Wirtschafts- und Sozialpolitik und ich fühle mich auch nach den Gesprächen bestätigt, dass diese Themen, weil sie die Menschen konkret berühren, auch wichtige Themen in diesem Wahlkampf sind. Also da geht es um die Eindämmung der Niedriglohnbeschäftigung, da geht es um eine zukunftsfeste Alterssicherung, da geht es um Bildung. Wir haben einen Bildungsnotstand in Deutschland, wenn man die internationalen Vergleiche sich anschaut. Das sind meine Themen und ich möchte mit meinen Themen im Vordergrund stehen und hoffe, auch die Menschen überzeugen zu können.
Das heißt, alle, die weggelaufen sind, darüber wieder zurück?
Immer wieder zurück, alle wieder zurück. Alles. Mein Nachname bedeutet ja Roter Berg und Kreuzberg wird wieder.
Ja. Sie haben gesagt, was die Schwerpunkte dann sein werden. Welche Ausschüsse würden Sie denn da besonders interessieren?
Also ich möchte den Finanzausschuss.
Volkswirtschaft?
Weil dort auch die Gelder verteilt werden. Und dann kommen die Gelder schön in den sozialen Bereich. Ja.
Gut, denn da scharen ja schon die Ersten mit den Hufen. So.
Wir werden ungeduldig.
Wir werden ungeduldig, ja.
Dann
würde ich doch mal sagen, dann steigen wir jetzt in die Fragerunde ein. Dürfen wir gleich bei dir anfangen, Helge?
Ja, gut, dann wiederhole ich meine Frage an der Stelle. Coffeeshop, also habe ich ja jetzt bei den Veranstaltungen schon öfter gehört als Lösungsvorschlag, aber ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Politisch korrekt. Also ich kann das nicht politisch korrekt ausdrücken. Es ist ja mehrfach so zwischen den Zeilen durchgekommen, dass das eben auch Asylbewerber sind, die da dealen. Und ja, deswegen war meine Frage auch ein bisschen ernst gemeint, weil die dürfen nicht arbeiten. Also macht man da einen Coffeeshop, alles schön und gut. Wer arbeitet dann da?
Ja, oder was haben die Leute davon, die da jetzt dealen? Also ich meine nicht, dass ich das jetzt toll finde, dass da gedealt wird, aber wer hat überhaupt was davon? Ja?
Vom Coffeeshop, oder? Also diese Spekulation habe ich ja auch gehört. Ne? Es wird aber, denke ich, auch ein bisschen gegen die Flüchtlinge im Flüchtlingscamp versucht zu argumentieren und Stoff zu finden,
ja,
um die.
Schwer, allein
ja,
schon eine Frage
also ich
zu
kenne
stellen,
keine harten. Ja, ich weiß. Es traut sich ja auch keiner was zu sagen, weil man gleich als Rassist dargestellt wird.
Ja,
also
genau,
so ich das auch nicht. Man muss das offen auch ansprechen können, das ist richtig. Also, aber ich kenne keine harten Fakten, die das bestätigen würden, dass das die Asyl- oder Flüchtlinge sind, die dort auch Drogen verkaufen. Mhm. Es ist eine schwierige Frage, wie man umgeht. Ich möchte nicht so handeln, dass das dann ausartet in massive obrigkeitsstaatliche Polizeieinsätze, Razzien, wie in den letzten Tagen geschehen, auch am Görli. Ja. Aber ich denke, also ein Coffeeshop, ich meine, in Holland gibt es überall diese Coffeeshops, ja, könnte vielleicht die Situation dort etwas entspannen, wenn das dort offiziell verkauft wird, dass die Möglichkeit eines Dealens dann eingeschränkt werden oder es sich nicht mal lohnt zu dealen, einfach weil es das im Coffeeshop gibt und dass sich dadurch die Lage auch ein bisschen beruhigt. Das könnte eine Lösung sein. Also mir fällt sonst auch nichts ein. Also was sollen wir dann machen? Sollen wir die Leute einsperren? Geht ja auch nicht.
Ja, nee.
Es hat ja auch bestimmte, die werden dann vielleicht eingesammelt, dann wieder losgelassen und für einen wirklich harten Straftatbestand müssen das schon kiloweise Drogen sein, um da ins Gefängnis zu kommen. Mhm. Also was ist denn Ihr Vorschlag? Was sollte man am Görli machen?
Ja, so Sie haben das ja schon gesagt, also ich würde da die Prioritäten anders setzen. Einfach mal sich viel deutlicher dafür einsetzen, dass Asylbewerber hier arbeiten dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine Forderung der Asylbewerber.
Ja.
Die schnellere Möglichkeit, eine Arbeit aufnehmen zu können. Ja, und das muss, also ich verstehe auch nicht, warum es diese Begrenzung gibt. Ja.
würde gerne mal eine Frage anschließen dazu. Wir hatten ja schon gehört, das ist mehr oder weniger dann ja weiche Drogen, also Haschisch. Das heißt, es werden auch harte Drogen vertickt. Da gibt es da vielleicht einen Zusammenhang mit der Reichenberger, mit der Druckstube, die es da gibt. Und wie will man dann dem begegnen, dass die harten Drogen da weiterhin vertickt werden? Sollten wir jetzt den Coffeeshop kriegen, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist, gegen harte Drogen ist es natürlich keine Lösung. Die wird das immer überall zu kaufen sein. Ja. Aber zumindest hätte man die weichen Drogen erstmal etwas legalisiert.
Zusammenhang zwischen Reichenberger und Görli?
Schwierig, also glaube eher nicht. So.
Ich habe jetzt nicht direkt eine Frage, aber also ich kenne auch den Görli, also ich wohne seit 20 Jahren hier, ne, so bin ich hier hingezogen und ich weiß gar nicht, warum das jetzt so immer so aufgepusht wird, ne? Also wo ich auch denke, was ist denn los, ne? Also warum hört das ein mit dem anderen, ne? Also ich weiß, so als Studentin war um das Görli, also die ganzen Bars, ne, das weiß ich, auf den Frauentoiletten, ja, geht nicht nachts allein durch den Park. Natürlich, also ich kenne keine Frau, ne? Also ich bin viel nachts auch unterwegs, aber natürlich laufe ich außen rum, ne? Und gehe nicht irgendwie, was weiß ich, nachts um eins da durch, ne? Und deswegen verstehe ich gar nicht, was das jetzt hier so künstlich und eher schon eine Hetzerei, warum das jetzt in einem Zusammenhang irgendwie mit Oranienplatz, also so, wo ich nicht glaube, dass wirklich echt von den Leuten da unbedingt, ne? Oder was weiß ich, das gibt es immer, überall. Ne? Also so, deswegen verstehe ich das nicht. Ne? Auch nicht mit diesen Razzien, ne? Die ich auch da irgendwie unmöglich finde. Ne? Das ist ja keine Problemlösung in dem Sinne.
Meine Meinung. Ja, also ich vermute auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das sind auch so die Konsequenzen der Gentrifizierung so ein bisschen. Ja? Man will halt. Ja, es ziehen immer besser Verdienende dahin, ja. Und dann wollen die auch eine saubere Umgebung in Anführungsstrichen haben und die jeglichen Dreck in Anführungsstrichen auch weg haben. Ja. Und da muss man entgegenhalten. Ja,
ja,
ja.
Stimme ich hinzu.
Ne?
Ja.
Schade ums
Görli. Ja, ja. Ja.
Nicht Rasen,
genau, wo alles schön nach Rasen ist.
Genau.
Also englischer Rasen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Alles aalglatt, so eine Entwicklung wollen wir natürlich nicht haben. Ja. Weil und Kiez zeichnet ja auch das so ein bisschen auf.
Ja,
ja. Ja. Hasenheide hat man es ja auch nicht geschafft, wirklich.
Ja.
Nee, weil ich habe auch was gehört, irgendwie das an dem Inforadio, ne, dass was weiß ich, in Reinigendorf, ne, auch mit den Flüchtlingen, also dass die nicht auf dem Spielplatz dürfen, irgendwie, dass da jetzt extra, also der Spielplatz ist leer, ne, dass da irgendwie ein neuer Spielplatz für dieses Flüchtlingsheim gebaut wird. Und da denke ich so, mein Gott. Also.
Ja, natürlich, wir wollen ja dann auch nicht, dass ihre Kinder in Kontakt kommen mit Flüchtlingskindern. Dann wird das halt abgesperrt als Privatgrundstück und die Flüchtlingskinder sind dann halt außen vor. Also, ja, ja, und das haben wir ja auch in der letzten Zeit häufiger erlebt. Ich habe letztens einen Artikel, also ich finde das wirklich, das ist mittlerweile in Friedrichshain-Kreuzberg. Dass das so eine getrennte Entwicklung auf so nahem Raum zu sehen ist. In der Zeit gab es vor 2 Wochen einen Artikel, die Straße der Ungerechtigkeit. Es handelte sich in dem Artikel über die Grevestraße. Da ist nämlich auch auf der einen Seite sind sozialer Wohnungsbau, auf der anderen Seite sanierter Altbau. Und die Kinder haben auch überhaupt keinen Kontakt, weil die Kinder aus dem sanierten Altbau nicht im Kiez in die Schule gehen, sondern weggefahren werden und die Kinder im sozialen Wohnungsbau die Kiezschule besuchen mit einem Migrantenanteil von 90%. Das ist auch ein sehr interessanter Artikel gewesen. Ja.
Du hast wahrscheinlich jetzt noch die Düttmann-Siedlung angesprochen, ne? Ja, ja. Wobei, das ist ja ganz interessant, die ist ja auch sozusagen privatisiert worden, also auch sozusagen den Spekulationsbedingungen unterworfen worden. Und ich weiß nicht, wie die Zahlen jetzt genau sind, aber es gibt da seit Jahren einen Leerstand wohl von mehreren 100 Wohnungen, weil der Eigentümer ganz einfach die alten Mieter raushaben will. und eben den Block, also das, die ganze Siedlung blockweise saniert, lässt das leer stehen und vermietet es dann hinterher teurer weiter, ist ja aus der Sozialbindung rausgefallen und plötzlich hast du in den ganzen Blöcken keine arabischen Familien drin. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass es vorher alles ganz toll dort gewesen wäre, weil man natürlich unter den Bedingungen des sozialen Wohnungsbau, Wohn- und Mietrechts natürlich auch so eine Ghettobildung dort drin hatte. Es war manch, das waren ja praktisch, ich glaube, nur noch arabische Familie dort in dem Wohnblock, mit allen sozialen Folgen, die dann da natürlich auch auftauchen. Wenn von denen dann 2/3 arbeitslos sind, muss man nicht wundern, wenn es eine höhere Kriminalität gibt und so weiter. Aber das, was da jetzt im Augenblick läuft, finde ich eigentlich noch viel schlimmer, dass im Prinzip die gesamte Bevölkerung dort verdrängt werden soll. Und es ziehen jetzt immer mehr hippe, junge Menschen ein. Ich weiß nicht, ob es auch schon angefangen worden ist, da in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Also da ist das eigentlich so ein Punkt, wo man auch gegensteuern müsste. Also ich halte im Augenblick sowieso die gesamte Mietsituation zumindest in bestimmten Gegenden Berlins. Und das ist ja auch vor 30 Jahren schon so gewesen. Warum ist es denn in Zehlendorf so hübsch und ruhig? Ja, weil man dort eben keine Ausländer hinziehen hat lassen. Die haben sich halt hier in Schöneberg, in Kreuzberg, in Neukölln versammelt.
Sie durften nicht.
Ja, eben, sie durften nicht. Deswegen haben wir hier in den Stadtbezirken eben genau die Häufung dieser Probleme. Und wenn wir jetzt dann noch eine Verdrängungsstadt haben, dann passiert genau das, was wir aus anderen europäischen Großstädten kennen, London, Paris, du hast vorhin das Stichwort Banlieues gesagt, die werden dann in die Ghettos nach draußen geschickt und das sind dann die sozialen Brennpunkte. Und ich finde, da müsste eigentlich, also ich erwarte jetzt nicht, dass du so eine offizielle Parteilinie oder sowas erzählst, aber ich denke, da müsstest du als Linke, die eben auch einen gewissen volkswirtschaftlichen Hintergrund hat, auch ganz massiv dafür kämpfen, dass es irgendwie sowas wieder wie eine Mietpreisbindung in Berlin gibt, dass eben die Menschen, die hier wohnen, auch weiterhin hier wohnen können. In Kreuzberg, in manchen Gegenden, gerade hier, das alte 61 mit den hübschen Offizierswohnungen, die wir hier überall haben, 3 Meter hoch in den ersten 2 Etagen, da gibt es mittlerweile die Situation, dass ein Normalverdiener sich die Wohnung dort nicht mehr leisten kann, weil dort überall die Umwandlung in Eigentumswohnungen greift und die Wohnungen einfach unbezahlbar geworden sind.
Ja, völlig richtig. Also die Migranten durften vorher ja nicht woanders wohnen. Sie haben in ihren Pass reingestempelt bekommen, Kreuzberg, Wedding oder Neukölln. Das heißt, sie durften keine Wohnung in anderen Bezirken annehmen. Ja, das war so. Deshalb gab es auch die Konzentration auf diese 3 Bezirke. Und bis zur Wende hat das keinen interessiert. Ja, es war Zonenrandgebiet damals. Aber mittlerweile hört man immer wieder, ich will in Kreuzberg wohnen, aber ja nicht meine Kinder in Kreuzberg zur Schule geben. Ja. Aber es ist halt hip. So, ne? Ich wohne in Kreuzberg, hört sich gut an.
Die Restaurants und die Kneipen wollen wir auch nicht haben.
Ja, genau.
Die will man haben, solange man nicht drüber wohnt.
Die will man haben in der Nachbarstraße.
Ja, genau. Ja. Kein Lärm, ja, genau. Das ist natürlich eine Entwicklung, die ich nicht haben möchte. Für mich ist Mietenpolitik Sozialpolitik und ich setze mich auch vehement dafür ein. Und in der Diskussion steht natürlich auch die Mietpreisbindung, ganz klar.
Weitere Fragen?
Ja, Außenpolitik. Wo wird Deutschland verteidigt?
In
Kusch. Ja? Nein, Ihrer Meinung nach?
Ich verteidige Deutschland in Kreuzberg. Mit meiner Sozialpolitik.
Okay, das ist jetzt aber keine Antwort. Auslandseinsätze der Bundeswehr, stimmen Sie dem zu, ja oder nein?
Ja, ich hätte da noch ein bisschen was zum, also wenn Sie in den Bundestag,
würden Sie noch gegen die Partei stimmen, gegen die Fraktion, wenn es um ein neues Afghanistan geht?
Ja, also es gibt den Fraktionszwang, aber wenn es gegen meine Überzeugung entspricht.
Abgeordnete sind nur ein gewissen verpflichtet.
Ja. Auch wenn es nicht sehr karrierefördernd sein soll.
Seitdem man heißt Herrn Ströbele.
Wie bitte?
Das
haben wir Herrn Ströbele gesehen. Ja. Das ist nicht karrierefördernd. Ich glaube, er hat seit 4 Jahren nicht mehr im Bundestag gesprochen, genau wie solche Dinge.
Ja, mein Chef.
Nee, er hat 18 Reden gehalten. Ich habe es heute nachgeguckt. aber damit hat er mit Abstand am wenigsten Reden gehalten von allen Kunden.
Ja, also mein Chef hat 6 Jahre nicht sprechen dürfen. Mein ehemaliger Chef. Ja. 6 Jahre.
Kann die Partei denn da im Maulkopf hängen oder wie läuft das?
Aber er war halt der Stachel im Fleische von Gerhard Schröder, ne?
Genau, also er hat von 2003 bis 2009 zum Wahldebakel nicht sprechen dürfen. Es gibt keine Bundestagsrede in der Zeit.
Ja, wenn Sie jetzt in den Bundestag gewählt werden wollten, dann kann sich ja möglicherweise eine Koalitionsfrage stellen. Das könnte jetzt eine große Koalition sein, das könnte jetzt Rot-Rot-Grün sein. Absolute Mehrheit SPD glauben wir jetzt mal nicht.
Schade.
Aber das wird es wahrscheinlich jetzt nicht ganz. Gestern bei den, als wir die Kandidatin der Linken hatten, gab es dann nach der offiziellen Veranstaltung noch eine ganz interessante Diskussion über eine Variante, dass sich die Linke auch eine Tolerierung vorstellen könnte. Wo wären Sie denn dabei?
Ach, so weit muss die Linke nicht gehen.
Dass sie toleriert. Also sie sollte dann schon richtig mit ins Boot.
Ja.
große Koalition?
Ja, also für mich ist, muss es möglich sein, mit jeder demokratischen Partei koalieren zu können. Und für mich ist die Linke eine demokratische Partei. Und wenn wir als SPD unter Rot-Rot-Grün mehr von unseren Forderungen, Zielen durchsetzen können und die gesellschaftliche Mehrheit auch dies zeigt mit ihrem Stimmergebnis oder mit ihrer Abstimmung, dann habe ich keine Berührungsängste, was Rot-Rot-Grün angeht.
Und was passiert bei einer großen Koalition? Ich meine, die CDU ist, glaube ich, auch eine demokratische Partei. Sagt man sich so.
Ja, aber ich habe ja gesagt, mit der demokratischen Partei, mit der unsere Ziele besser erreicht werden können. Und das ist eindeutig Rot-Rot-Grün und nicht Schwarz-Rot.
Aber wenn es nur zu, das kann ja sein, dass sich eine Konstellation ergibt, dass es wirklich nur...
Sie meinen, wenn nun die Parteiführung Schwarz-Rot präferiert, oder...
Zum Beispiel?
Also ich bin gegen Schwarz-Rot, weil ich der Meinung bin, dass die SPD dann total abschmiert. Und die ganze Aufarbeitung der letzten Jahre auch für die Tonne gewesen waren, weil unser Wahlprogramm ist ein gutes Wahlprogramm. Und mit dem Wahlergebnis 2009 haben wir wirklich viel auch aufgearbeitet und auch korrigiert. Also ich bin gegen eine schwarz-rot große Koalition und der Sigmar Gabriel hat sich ja auch Anfang der Woche, war das glaube ich, für einen Mitgliederentscheid ausgesprochen. Das halte ich auch für richtig, dass die Basis entscheiden soll.
Gibt es aber ja auch Umfragen, die besagen, dass in der Bevölkerung eigentlich eine große Koalition präferiert würde.
Na, die Umfragen sagen doch aber auch Rot-Rot-Grün.
Es gibt auch solche, die manchmal sogar die FDP wieder im Bundestag stellen.
Ich gehöre nicht dazu. Ich glaube auch, dass die reinkommen.
Ich kriege so viele Leihstimmen,
wie ja. Ja. Das hat, glaube ich, hinten was in Schleswig-Holstein, glaube ich, also plötzlich
genau,
so wahnsinnig viele Stimmen hatte. Und
da hat sich der, wie hieß er, Hollister? Nee, Alistair.
Der Alistair, das weiß ich
nicht. Alistair, aber nicht so gefreut drüber.
Nein.
Über die Leihstimmen.
Nein, ja gut, das war jetzt Niedersachs, aber gut, in Niedersachs ist ja genau die gleiche Geschichte. Ja. Ja, weitere Fragen?
Ich würde vielleicht 2 Fragen stellen. Also die eine, vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, warum Sie gegen Auslandseinsätze sind. Also es war ja große Zustimmung zu Ihrer Position, aber Sie haben sie jetzt eigentlich gar nicht erläutert, also finde ich ganz interessant. Und das Zweite, und können Sie vielleicht beide gleichzeitig beantworten, die Zweite mag etwas provokativ sein, aber es ging ja viel um Gentrification und ich meine, oder Gentrifizierung und ich meine letztlich, das hört man ja zum Teil schon in Dialekten und manche haben es ja auch gesagt, die meisten von uns sind, anders als Sie, keine Kiezkinder, sondern Zugezogene. Ich glaube, ein grüner Abgeordneter hat mal gesagt, Berlin ist, wo die Zugezogenen gegen Verdrängung protestieren. Könnten Sie da noch mal präzisieren, sozusagen, also ich meine, Gentrifizierung ist ja ein Prozess, der negativ konnotiert ist, aber der natürlich irgendwie enorm viele unterschiedliche Aspekte hat. Letztlich viele negative, die wurden schon angesprochen, manche positive, dass die Substanz der Bauten und dergleichen erhalten bleibt. Und Berlin hat vielleicht auch trotz der steigenden Mieten der letzten Jahre nicht ganz so einen enormen Druck, wie das jetzt Städte wie London oder Paris haben, die angesprochen wurden. Also könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen präzisieren, welche Problematik Sie eigentlich wirklich in der Gentrifizierung sehen, also welche Aspekte Sie wirklich problematisch finden und wie man denen begegnen kann.
Also, vielleicht fange ich mit Ihrer zweiten Frage an, bei der ich eigentlich denke, alles gesagt zu haben. Also für mich ist Gentrifizierung ein Problem, wenn Menschen aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen werden, allein deshalb, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Das ist ein Problem für mich. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass dies gestoppt wird. Da gibt es politische Lösungsmöglichkeiten, mit der man regulativ eingreifen kann. Reicht das Ihnen auch?
Ja.
Also generell.
Ich wollte ja nur auf das Dilemma sozusagen hinweisen, dass das ein Prozess ist, der.
Ja, aber das ist eine Argumentation, die bürgerlichen Parteien sehr oft sagen. Also wir wollen diese Entwicklung, diese Aufwertung, es wird schöner. Es werden schönere Häuser gebaut. Aber für mich sind eben, also ich bin Sozialdemokratin und ich möchte eben, dass die breite Bevölkerungsschicht nicht negativ damit belastet wird. Also wenn die Mehrheit aufgrund einer Minderheit benachteiligt wird, das möchte ich nicht. Bei den Auslandseinsätzen bin ich kritisch, ja, weil sie meines Erachtens nicht sehr viel gebracht hat, was die Verständigung angeht, was die Friedens, also es hat ja auch keinen wirklichen Frieden gebracht, so. Es hat nur weitere Verfeindungen gebracht und ich bin eher dafür, dass man stärker in die humanitäre Hilfe investiert, in die Bildung vor Ort auch investiert, in die über andere Organisationen, Menschenrechtsorganisationen und so weiter, dass man dort mehr Geld reinsteckt, anstatt in Waffen und Gewalt. Ja.
Wie differenzieren Sie zwischen den Auslandseinsätzen? Also wir haben ja UNIFIL, wir haben das Mandat für Somalia und wir haben Afghanistan. Ja. Gibt es da gut, besser, schlecht oder gibt es ja das schlecht? Also wo würden Sie zustimmen? Also,
ja, das ist halt das Schwierige, es ist schwierig, eine Grenze zu ziehen. Ja. Also ich glaube, bei den Erstgenannten ist der Schwerpunkt ein anderer als beim Afghanistan-Einsatz.
Also Kampfansätze sind die praktisch da.
Ja, Kampfansätze. Ja.
Ich hätte da auch noch eine Frage. Bildung, das Stichwort. Vorhin war ja 90% der Kinder, die hier in Kiezer Schule gehen, haben Migrationshintergrund. Was kann man da tun, um das wieder attraktiver zu machen? Also auch andere Schichten reinzukriegen, Schichten oder andere Kulturen reinzukriegen?
Ja, es wird ja diskutiert immer wieder, das Busing zum Beispiel, dass man Schüler von Bezirk in einen anderen Bezirk mit dem Bus fährt und so die soziale Mischung. Aber das ist auch sehr problematisch, weil dann muss man ja im Umkehrschluss auch Schüler aus Steglitz-Zehlendorf zum Beispiel finden, die nach Kreuzberg mit dem Bus gefahren werden, sozusagen. Also ich glaube, die Widerstände werden da von der Schicht, der es besser geht, nicht so akzeptiert werden. Also ich glaube, dass wir durch mehr Investitionen in die Bildung, durch mehr Förderung, durch mehr Qualität in der Bildung, also mehr Lehrer, aber auch Vorschulbeginn, die Sprachförderung mehr erreichen können. Und in Kreuzberg gibt es ja auch Schulen, wo es funktioniert, zum Beispiel die Reinhard-Walz-Grundschule in der Gneisenau-Straße, die Charlotte Salomon, die haben alle exzellente Rufe, ja. Da funktioniert es auch. Und ich glaube, man darf eine Schule nicht bis dahin sich entwickeln lassen. Und die Kurt Schumacher, das ist meine Grundschule, die hatte damals zu meiner Zeit einen Ausländeranteil von höchstens 20%. Und die sind nämlich heute, weil ich bei der Einschulungsaktion war, jetzt kommt die Kritik, ich habe bei Twitter heute eine Kritik gelesen. Da habe ich den Schulleiter getroffen und ihn angesprochen und habe gesagt, ja, ich bin hier zur Schule gegangen und so, wie ist die Situation, wie ist der Anteil? Und er hat gesagt, letztes Jahr hat sich ein deutscher Schüler angemeldet und dieses Jahr null. Also die haben eine hundertprozentige Migrationsanteil, dieses Schuljahr.
Wie sind denn die Chancen heute überhaupt?
Ja, gute Frage. Hm.
Was wäre der Vorteil für den Kiez, wenn Sie im Bundestag wären? Also ich meine, inwiefern würden Sie weiter kommunalpolitisches Engagement umsetzen?
Ja, also ich kandidiere ja für den Bundestag. Meine Hauptthemen sind natürlich bundespolitische Themen, aber wie eben gesagt, sind das Themen, die konkret die Leute vor Ort betreffen, aber Bundesgesetze betreffen. Also meine Themen sind zum Beispiel, wie soll die Wirtschaft funktionieren? Wie soll die Verteilung geregelt werden? Also Umverteilung von oben nach unten, ja, und nicht von unten nach oben. Wie soll es mit der Mietenpolitik aussehen? Das sind konkrete Sachen, die auch den Kiez betreffen. Wie soll es mit der Alterssicherungspolitik weitergehen? Wie soll die Arbeitsmarktpolitik aussehen? Also will ich die Arbeitslose verwalten oder will ich in Arbeitslose, Langzeitarbeitslose investieren? Das sind alles Themen, die zwar auf Bundesebene entschieden werden, aber die Menschen konkret vor Ort betreffen. Und dafür will ich mich einsetzen, für den Kiez.
Noch weitere Fragen?
Was wäre Ihre Vorstellung denn Wirtschaftspolitik hier auch in Bezug auf Kreuzberg?
Also es fehlt ja, es fehlt überall an Geld, ja. Die Kommunen klagen immer darüber. Es ist deshalb wichtig, die Einnahmebasis des Staates zu stärken. Also eben durch Steueränderungen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, was, aber auch die Einführung der Vermögenssteuer und über diese Ebenen eine Umverteilung von oben nach unten zu erreichen. Es sind aber auch Themen, also ja, man kann zum Beispiel das Kooperationsverbot aufzuheben, was in der Verfassung verankert ist, die Bildungsfrage betreffend. Das betrifft nämlich auch den Kiez konkret, weil bisher ist es so, der Bund kann sich finanziell nicht an der Bildung in einem Land, Bundesland beteiligen. Und die Abschaffung dieses Kooperationsverbotes in der Verfassung soll dafür sorgen, dass durch die Finanzierung vom Bund mehr in Bildung investiert werden kann, der Ganztagsschulbetrieb ausgebaut werden kann, mehr Lehrer eingestellt werden können und so weiter. Also es sind viele Dinge, die auch wirtschaftspolitisch erzielt werden können auf Bundesebene, die dann konkret auch Auswirkungen haben auf die Menschen im Kiez.
Und dass Wirtschaftsunternehmen, also Firmen dann hier sagen, okay, ich komme nach Kreuzberg, weil ich hier die Möglichkeit habe, in Anführungszeichen.
Ja, also die Mittelstandsförderung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, auch für Friedrichshain-Kreuzberg. Da sind wir recht gut aufgestellt, ein bisschen zu sehr Also weniger Industrie haben wir in Berlin eh weniger und insbesondere in Friedrichshain-Kreuzberg kaum und mehr so. Ja, genau. Und die Kreativwirtschaft ist sehr stark, aber da gibt es auch viele Probleme, die die Kreativwirtschaft hat, die man angehen muss. Aber auch aus Sicht der Beschäftigten ist für mich auch, ich gucke ja auch immer aus Arbeitnehmersicht so ein bisschen, ja. Weil zum Beispiel VW ist auch ein stark mitbestimmtes Unternehmen und da sagen wir auch immer, VW ist nicht wegen, sondern nicht trotz, sondern wegen der starken Mitbestimmung so stark, dass ich auch junge Menschen, dass durch eine stärkere Tarifbindung auch im kreativen Bereich, durch eine stärkere Organisationsquote, also Gewerkschaftsarbeit, eine bessere Lohnentwicklung erreicht werden kann, dass die Leute auch besser verdienen. Aber auch in der Altersvorsorge möchte ich die jungen Menschen sensibilisieren. Da ist vieles noch, also man denkt oft nicht an die, an sein Alter. Und mein Wahlkreis ist auch recht jung, auch die zu sensibilisieren, sich für die, über die Altersvorsorge, nicht Vorsorge, Alterssicherungspolitik Gedanken zu machen, weil es doch entscheidend ist, sich deshalb auch politisch einzubringen, indem wir die gesetzliche Rente stärken und nicht auf die privatkapitalgedeckte setzen. Also es gibt viele Bereiche, so, die wichtig sind.
Meine hat sich jetzt, en passant hat es, ich hätte jetzt nachgefragt, welche bundespolitischen Stellschrauben Sie sehen für, oder du siehst für bildungspolitische Entwicklungen jetzt hier im Kiez. Also das ist ja, ich meine, da trittst du ja dann ganz schnell an eine große Föderalismusdebatte vom Zaun. Da sehe ich also dann Blockaden über Blockaden. Aber was ist denn nun tatsächlich vor der Verfassungsänderung, die du da gerade irgendwie erwähnt hast, was sind denn tatsächlich Stellschrauben, irgendwie konkrete Stellschrauben? Wie muss ich mir Gesetzesvorhaben vorstellen, die A, tatsächlich da bildungspolitisch was bewegen oder eben auch im Mietrecht? Ich meine, da ist es ein bisschen, da ist der Durchgriff ja ein bisschen einfacher. Also vielleicht Letzteres zuerst, was wäre das konkret? Wie sieht es aus morgen? Eine Gesetzesinitiative, die zum Beispiel verhindert, dass hier durch die Bevölkerungsbewegungen die Mieten weiter durch die Decke gehen.
Du bist ein bisschen später gekommen, deshalb hast du vielleicht einiges verpasst.
Ich hatte 8.
Ja, das Erste, was angegangen werden kann, ist das Mietrecht dahingehend zu ändern, dass wir eine Begrenzung der Neuvermietungsmieten einführen. Das bedeutet, wenn jemand auszieht, darf er die Miete nicht mehr als 10% erhöhen. Das ist das Erste, was man machen kann und auch sehr wichtig, weil gerade bei den Neuvermietungsmieten, die ja dann auch ihren Weg in den Mietspiegel finden, ja, die liegen bei bis zu 50% und damit erhöht sich auch der Mietspiegel und das ist dann so ein Teufelskreis, den man einfach aufbrechen muss. Die Bildung, ja, Bildungs, es wird natürlich Debatten geben, ja, weil die Bildungspolitik fast der einzige Bereich ist, der auf Länderebene geregelt wird. Das ist so ein, also viel mehr haben die Länder ja nicht so, ja. Aber wie sollen wir sonst auf international OECD-Standard kommen? Also es gibt Vergleiche international, die messen den Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt eines Landes und da ist Deutschland Schlusslicht. Wir sind etwa bei 3-4% und der Standard liegt bei 7-8% und da wollen wir hin. Auch mit Investitionen in Bildung in Höhe von 20 Milliarden Euro bis 2017 und mit diesen 20 Milliarden in Qualität, in den Ausbau von Ganztagsschulen, in den Ausbau von Kitas erreichen wir dann auch einen Standard, der im OECD-Vergleich auch zeigbar wäre. Ja.
Von der SPD höre ich so gar nichts über die Hartz-IV-Gesetzgebung. Da gibt es ja sicher viel zu kritisieren. Sind Sie da dran?
Ich bin seit Jahren da dran. Also ich habe ja, weil man
Also ich bin der Meinung, dass Menschen, auch Politiker, Fehler machen können. Ja? Und also ich habe das jetzt nicht zu verantworten, deshalb muss ich mich eigentlich nicht entschuldigen.
Ja, aber Sie
ja.
sind ja hier für die
SPD. Ja, genau. Ich habe die Hartz-IV-Reform kritisch gesehen und ich gebe das auch zu. Ich glaube, die SPD wird erst wieder an Glaubwürdigkeit wiedererlangen, wenn man auch Fehler zugibt. Und wir haben ja auch korrigiert, also das Wahlprogramm, wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie diese Korrekturen. Ich vermisse nur bei einigen halt einfach nur zu sagen, ja, da ist was schiefgelaufen.
Gut, dann, also ich habe mir jetzt nicht das Wahlprogramm durchgelesen, aber irgendwie erwarte ich auch, dass jemand wie Steinbrück sich dann auch mal klar und deutlich äußert. Und das vermisse ich bisher.
Also ich bin Jamzell und ich kann nur sagen, die Hartz-Reform waren oder haben dazu geführt, dass wir mehr Niedriglohnbeschäftigung haben. Im Ausland wird ja immer gesagt, Jobwunder, Deutschland ist super, die Krise hat Deutschland nicht so getroffen und so weiter. Aber für mich, wenn ich hinter die Fassade schaue, ist das nicht eine Entwicklung, die ich mir wünschen möchte. Also steigende Armut, steigende Niedriglohnbeschäftigung, steigende Aufstocker.
Ein Viertel aller Erwerbstätigen arbeiten im
genau.
Niedriglohnbereich.
Genau, so ist es. Steigende Aufstocker, steigende Zusatzjobs, damit man über die Runden kommt. Also das ist keine Entwicklung, die ich mir so vorstelle. Und deshalb äußere ich mich auch kritisch dazu. Und deshalb steht auch im Wahlprogramm eben die Eindämmung des Niedriglohnsektors. Das soll laufen über die Eingrenzung der Leiharbeit, durch eine striktere Regulierung von Werkverträgen, durch die Einführung eines flächendeckenden... Was abschaffen?
Leiharbeit und Zeitarbeit. Ist doch Quatsch, gab es früher auch nicht.
Ja, man möchte halt...
Naja...
ja, wir wollen das halt begrenzen, die Einsatzdauer begrenzen und so weiter, weil also man möchte den Unternehmen halt auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, auf kurzfristige Auftragsspitzen zu reagieren. Ich hätte dann einen besseren Vorschlag. Ich würde mir wünschen, in Frankreich ist das zum Beispiel so, dass die Leiharbeiter höher bezahlt werden als die Stammbeschäftigten, weil sie ein gewisses Risiko haben. Also sie kriegen einen Zuschlag und keinen Abschlag, wie es hier ist. Das wäre für mich eine gangbare Lösung, aber das war noch nicht zu machen.
Daran anschließend jetzt wäre ja fahrlässig, eine Volkswirtschaftlerin hier zu haben und sie nicht zu fragen.
Ich verhungere fast.
Ja, aber ja, dann liegt vielleicht die Antwort ja schon sehr nahe. Was sagen Sie als Volkswirtschaftlerin und was als Sozialdemokratin zum bedingungslosen Grundeinkommen? Oder ist die Antwort die gleiche?
Ja, da habe ich auch eine Veranstaltung Anfang oder Mitte September beim Netzwerk Grundeinkommen. Mhm. Ich sehe das kritisch.
Als Sozialdemokratin oder als Volkswirtschaftlerin?
Als Volkswirtschaftler.
Na, können Sie es mal erläutern, was daran
kritisch ist? Ich wollte Sie aber zur Diskussion einladen.
Ja, ich mein, ja, das sollte ich ja mal wissen, warum Sie es...
Also, weil es hört sich ja... Erstmal kostet das irgendwie 200 Milliarden Euro, ja? Dann würde es jeder bekommen, auch alle Reichen, die es eigentlich nicht nötig haben. Und es würde auch, es funktioniert in dem Markt, in dem Wirtschaftssystem, das wir haben, nicht wirklich. Und das vierte ist auch, sämtliche soziale Risiken werden ja dann auch auf die Individuen verteilt. Also der Staat zieht sich ja komplett raus mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das ist dann, glaube ich, doch nicht so vorteilhaft, wie immer gedacht wird.
Es gibt ja verschiedene Modelle vom bedingungslosen Grundeinkommen.
Ja, welches meinen Sie denn?
Also man kann ja beispielsweise auch über eine negative Einkommensteuer nachdenken.
Ja, es gibt verschiedene Modelle, das stimmt. Aber ich denke, unser linear progressives Steuersystem mit den Freibeträgen im unteren Bereich ist ein relativ gerechteres. Man könnte noch ein bisschen justieren, was den Bauch im mittleren Bereich angeht, aber...
Also es sieht auch so aus, dass es mit der SPD keine Chance für ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Weitere Fragen? Ich glaube, die wollen alle zum Rauchen. Das kann das sein? Wir können jetzt offiziell die Veranstaltung beenden und weiter diskutieren und dann können wir rauchen. Was sagt der Wirt dazu? Gut. Dann sage ich jetzt mein Sprüchlein. Zunächst mal, dass ich mich herzlich bedanke, was nicht heißt, soll das jetzt zu Ende ist. Wir können entweder hier oder draußen sofort weitermachen. Bedanke mich zunächst mal und hoffe, dass wir uns alle am Dienstag um 19 Uhr im Galander wieder treffen, in der Großbärenstraße. Da treffen wir dann, weil es der CDU. Wir dachten, der CDU-Kandidat passt ganz gut in eine Cocktailbar. Da treffen wir uns dann mit Götz Müller von der CDU und einen Tag darauf, auch um 19 Uhr, mit Sebastian von Hoff von den Piraten im Martinique-Monumentenecke Katzbachstraße. Also fast schon in Schöneberg. So, dass wir auch wirklich die Ränder des Kiezes auch noch ein bisschen bestreichen. Ja, herzlichen Dank. Ah, noch nicht klatschen? Ja, gut.